You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen, was hier gerade auch wieder wunderbar funktioniert, allein mit diesem Podcast, denn es droppen jeden Tag Folgen. Heute kommt die Answering Machine, die Fragen, die uns auf Steady von den Supportern erreicht haben, schon letzte Woche. Letzte Woche hatte ich freitags auch geplant, diese Aufnahme vor Ort mit dem Luca in Stuttgart. Da ist dann allerdings ein bisschen was dazwischen gekommen mit der Abgabe fürs Next Magazine zusammen mit dem Jerry. Da haben wir ein Interview gemacht und dann noch die Folge aufgenommen zu den Advanced Stats. Und dann ist diese Aufnahme um eine Woche verschoben worden. Aber nur verschoben, nicht aufgehoben. Und deswegen habe ich heute hier am Start natürlich wieder den Luca Cella.
Hi Jonathan.
Wir haben hier einige Fragen. Wird ein knackiger Pot, würde ich sagen. Wir besprechen heute den besten Dreierschützen der Liga oder die besten, auch over- und underrated Shooter. Dann haben wir Fragen bekommen zu DeAndre Ayton, Anthony Edwards, Jaren Jackson Jr. Gleich zwei Fragen zu Jakob Poeltl, auch im Vergleich mit Steven Adams. Frage zu dem FBL-Spiel, wo ich auf Steady mal den Boxer gepostet hatte. Dann noch eine Frage zu Jeden Tag NBA Dynasty League und unserem Jeden Tag NBA Live-Kommentar, den es morgen am Samstag geben wird via Playback. Also einige Fragen, manche werden wir ausführlicher beantworten, manche kann man mit ein, zwei Sätzen abhandeln, gerade die letzten paar dann, denke ich. Heute ist kein gewöhnlicher Freitag, es ist der Black Friday und das heißt, es gibt haufenweise Deals und Rabatte auch von den Sponsoren dieses Podcasts, allen voran von Kicks.com. Ich habe ja Anfang der Woche schon hier im Pod Werbung dafür gemacht, dass es 25% gibt über die gesamte Woche, die Black Week, bis einschließlich Cyber Monday, also bis einschließlich nächsten Montag, den 28. ist das dann. Und heute gibt es nochmal 5% mehr. Es gibt 30% Rabatt auf kicks.com, kickz.com, dem größten Versandhandel für Basketball und Streetwear in ganz Europa. Also da könnt ihr bis zu einem Drittel sparen auf die allermeisten Produkte. Natürlich sind hier und da ein paar Produkte ausgenommen. Sneaker, Raffles, die ganz neuen Drops und Releases. Da gibt es nicht sofort 30% drauf. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Da gibt es allerdings 10% drauf mit meinem Code jeden-tag-10. Ich habe am Dienstag blöderweise hier im Pod jeden-tag-NBA gesagt. Wäre einfach praktisch, wenn alle Sponsoren den gleichen Code nutzen könnten. Aber das geht natürlich für meine Kappe in der Beschreibung des Pods, wo immer alle Links und Rabattcodes und dergleichen zu finden sind. Da stand es richtig drin. Es ist jeden-tag-10 mit großem J und großem T für 10% Rabatt auf alles, was nicht schon anderweitig rabattiert ist. Aber wie gesagt, ansonsten bekommt ihr heute noch an diesem Black Friday 30% und dann noch bis einschließlich Montag 25% auf kicks.com. Und dann gibt es noch einen anderen riesigen Deal, den habe ich auch in der gestrigen Folge hier schon erwähnt. 50% halber Preis für den NBA League Pass mit dem Code NBA50 als Rabattcode eingeben. Den Link dazu, den findet ihr auch in der Beschreibung dieses Pods. Das ist on.nba.com/leaguepass186. Wenn ihr darüber geht, dann hat dieser Podcast auch noch was davon. Das gilt leider allerdings nur für den normalen League Pass, nicht für den Premium League Pass. Das habe ich auch erst jetzt im Nachhinein erfahren. Das heißt, der einzige Vorteil, den der League Pass Premium mittlerweile ja noch dem normalen League Pass gegenüber hat, ist, dass man auf zwei Geräten gleichzeitig schauen kann. Das fällt leider weg, aber ihr könnt zum halben Preis schauen. Wenn ihr niemanden gefunden habt, mit dem ihr euch den League Pass teilen könnt, dann habt ihr da im Prinzip jetzt dieselbe Ersparnis, wenn man so will. Das gilt bis einschließlich einschließlich 29.11.17 Uhr, und das ist auch ganz praktisch. Dann könnt ihr am Samstag direkt uns, also Luca und mir, beim Jeden Tag NBA Live Kommentar von den Dallas Mavericks at Toronto Raptors zuhören, denn dazu braucht ihr einen League Pass Account, um euch da einloggen zu können auf playback.tv/jeden Tag. Auch den Link packe ich euch hier nochmal in die Beschreibung, werde den aber auch überall nochmal teilen im Supporter Discord, auf Twitter, auf Instagram, und dann könnt ihr uns da ab 23 Uhr zuhören am Samstagabend. Gestern haben wir da ja die ausführliche Preview-Folge zu gedroppt. Ja, genug des Vorgeplänkels. Wir kommen endlich zur ersten Frage, die uns letzte Woche über Steady erreicht hat. Falls ihr jetzt gerade verwirrt seid, die Fragen, die ich ab gestern eingeholt habe, ab Donnerstagabend, die sind für die Answering Machine mit Jerry. Die nehme ich morgen auf, am Samstag, droppt dann Anfang nächster Woche, während ich gerade im Flugzeug sitze. Also, wir fangen an mit der Frage vom Kai Metzold, der schreibt: Hallo Jonathan, hallo Luca. Zunächst ein großes Lob und ein nicht minder großes Dankeschön für die letzten Wochen. Was ihr und die Gäste da an Content abgerissen habt, ist der Wahnsinn. Wirklich jede Folge sehr gelungen. Da merkt man das immense Herzblut, welches ihr in das Projekt steckt. Ja, vielen, vielen Dank, Kai, für diese warmen Worte. Das geht runter wie Öl. Zu meiner Frage. In Anlehnung an das nunmehr leider eingestellte Five Mag, ein kleines One-on-One. Jakob Poeltl gegen Steven Adams. Meines Erachtens beides überdurchschnittliche Ringbeschützer mit soliden Ansätzen im Playmaking. Wen von beiden hättet ihr lieber in eurem Team und warum? Liebe Grüße aus Magdeburg nach Stuttgart und reingehauen. Ja, mittlerweile bin ich wieder in Berlin. Luca sitzt in Stuttgart. In Magdeburg war ich auch schon mal. Da hat ein sehr guter Kumpel von mir sein Masterstudium gemacht. Und ich habe ihm beim Umzug hin und wieder zurück geholfen und habe ihn zwischendurch auch mal besucht. Beschauliches Städtchen. Der hat damals dort auch Basketball gezockt, by the way. Ja, genau. Und natürlich, klar, Five Mag leider eingestellt. Aber ich hoffe, der Kai ist Abonnent von Got Next The Magazine, dem sozusagen Nachfolger des Five Magazins, wo ja auch der Dre Chefredakteur ist, wo ich auch mal wieder was zu machen darf, Teil von sein darf, wie vorhin erwähnt, letzten Freitag das Piece mit Jerry zusammen fertiggestellt und abgegeben. Ja, Adams versus Poeltl. Ich finde es einen guten Vergleich. Das sind beides sehr traditionelle Non-Shooting-Drop-Defense-Bigs, die ja ein bisschen passen können, wie der Kai auch schon gesagt hat. Luca, wie siehst du den Vergleich?
Ja, ist auf jeden Fall ein guter und spannender Vergleich. Ich würde mal mit der Defense anfangen. Mhm. Ich finde, dass Poeltl einfach ein bisschen mobiler ist als Steven Adams. Ja. Er ist ja auch jünger als Steven Adams und von daher ja, bietet er dir schon so ein bisschen mehr Scheme-Versatilität an. Und ja, deswegen glaube ich, hat er da so ein bisschen als Pick-and-Roll-Defender auf jeden Fall die Nase vorne. Auch als Rim-Protector sehe ich Poeltl ein bisschen besser als Steven Adams. Ich finde, er ist athletischer, holt auch mehr Blocks pro Spiel und hat ja auch letzte Saison dann die klar besseren Stats, was die Rim-Protection angeht. Also hat er einfach einen positiveren Impact auf die gegnerischen Quoten am Ring. Und ich finde, das matcht auch so mit dem Eye-Test. Also auch Steven Adams ist einfach ein sehr, sehr solider Defender und Rim Protector. Aber ich finde Poeltl einfach in dem Ende des Feldes ja, auf jeden Fall einen Tick besser. Wie siehst du es in der Defense?
Ja, genau dasselbe. Ich denke auch, dass Poeltl einfach ein Stück weit mobiler ist. Wir erinnern uns, Steven Adams wurde in den letzten Playoffs ja auch gebencht, weil er auch nicht mobil genug war, Towns am Perimeter zu verteidigen. Also ja. Adams kann auch eigentlich nie switchen. Poeltl, finde ich, kann auch mal von einem kleineren Gegenspieler bleiben, weil er einfach so ein bisschen mehr seitwärts sich bewegen kann, mir da ein bisschen flexibler erscheint. Dazu ist er der bessere Rim Protector, wie du gerade schon gesagt hast. Auch statistisch gesehen, da ist Adams jetzt nicht Elite und Poeltl halt schon, wie ich finde. Also defensiv weiß ich jetzt nicht, ob Adams irgendwas besser kann als Poeltl, ehrlich gesagt.
Ja, ausboxen vielleicht, aber ansonsten, denke ich, ist Poeltl.
Also auch beim Rebounding sind sie sich sehr ähnlich. Ja, beides gute Offensiv-Rebounder, da ist Adams noch ein bisschen besser. Das hat ja nichts mit der Defense zu tun und beim Defensiv-Rebounding sind sie auch relativ ähnlich unterwegs.
Ja, und in der Offense, da sehe ich eigentlich Poeltl auch in vielen Aspekten besser, teilweise auch nur einen Tick besser, aber am Ende halt dann doch besser als Steven Adams. Also gerade was das Playmaking noch angeht, ich finde, die sind einfach andere Playmaker. Klar, sie werden so ein bisschen als Playmaking-Hub beide genutzt, aber bei Poeltl, da finde ich, fällt es einfach öfters auf, dass er wirklich mal einen richtig schönen Pass spielt, eine tolle Entscheidung getroffen hat. Und bei Steven Adams besteht das Playmaking halt mehr aus Handoffs und anschließend setzt er halt einen krachenden Screen und kreiert halt dadurch im Prinzip dann den Vorteil für den Spieler, der das Handoff bekommt. Und da sind einfach weniger jetzt richtig schöne Pässe dabei von Steven Adams. Deswegen glaube ich, hat auch da Poeltl so ein bisschen mehr anzubieten. Außerdem ist Poeltl einfach definitiv der bessere Finisher. Er legt jetzt dieses Jahr oder hat eine Quote von 77% am Ring. Steven Adams nur 58%. Das ist schon nicht so gut für einen Big. Klar, Steven Adams, der versucht auch gar nicht so viel zu scoren. Poeltl legt auch 13 Punkte pro Spiel auf. Adams Rams nur 7. Adams spielt da einfach ganz klar eine kleinere Rolle auch. Ich glaube, das Einzige, was Adams offensiv wirklich besser macht, sind eben die Screens zu stellen. Das macht Pölten, finde ich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, man kann schon einen Case machen, dass Steven Adams halt der beste Screener der NBA ist. Und das ist wahrscheinlich auch so ein unterbewerteter oder unterschätzter Skill einfach, gerade von Bigs, dass sie einfach saubere, gute Screens stellen. Ich meine, es gibt wirklich sehr viele Bigs, die im Prinzip ja sehr, sehr selten überhaupt Kontakt irgendwie aufnehmen beim Screen. Und das ist da nicht so geil. Das sehen wir eigentlich nie von Steven Adams. Die Offensiv-Rebounds hast du auch schon angesprochen. Wahrscheinlich ist Adams da ein Tick besser. Er holt zumindest statistisch mehr Offensiv-Rebounds, fast 5 Pöltl, in Anführungszeichen nur fast 4 Offensiv-Rebounds pro Spiel. Allerdings verwandelt Pöltl die Putbacks halt auch viel besser als Steven Adams. Pöltl hat einen Wert von 1,2 Points per Putback und Steven Adams nur von 0,96. Und deswegen, ja, hätte ich insgesamt auf jeden Fall lieber Pöltl, und Steven Adams wäre ich auch zufriedener, wenn ich es mir aussuchen könnte. Dann finde ich, ist Pöltl einfach an beiden Enden des Feldes ein Upgrade.
Ja, ich hatte mir auch aufgeschrieben, was genau kann Adams eigentlich besser als Pöltl? Und es sind eigentlich Screen, wirklich nur diese mit dem Körper Abschirmgeschichten, genau, Boxouts und Screens, weil er einfach so breit ist und so kräftig und da technisch das auch so gut macht. Also man kann wirklich den Case machen, dass er vielleicht der beste Screener der Liga ist. Ich habe jetzt auch mal geschaut, wie es mit den Screen Assists aussieht. da macht Adams tatsächlich 2 pro Spiel mehr als Pöltl. 5,8 Screen Assists, das ist der zweitbeste Wert der Liga. Eigentlich der beste, wenn man die Sample Size betrachtet.
Wer ist auf Platz 1?
Gleich auch mit Rudy Gobert.
Ja,
okay. Also Gobert und Adams. Bruno Fernando hat in den 2 Spielen insgesamt 14 Screen Assists gehabt, also 7 pro Spiel. Also wenn man das rausfiltert, was man sollte, dann bleiben da nur Adams und Gobert. Auch mit relativ großem Abstand dann vor Sabonis und Wendell Carter Jr. Und Pöltl ist da schon deutlich weiter unten mit nur 3,8. Was auch okay ist, das ist wahrscheinlich gerade noch so Top 20. Hier mal wieder Shoutout an stats.nba.com, dass sie da einfach keine Ranking-Zahlen hinmachen, ganz vorne. Anders als alle anderen Webseiten, die irgendwas mit Stats präsentieren. Verstehe ich nicht. Egal, ich schätze, es ist Platz 20 rum. Und das reicht ja auch. Und ja, Adams ist einfach kein geiler Finisher mehr am Korb, was als Big, wenn man sonst überhaupt gar nichts anderes kann. Also er ist halt überhaupt gar kein Shooter. Und das hat Pöltl ihm ja auch noch ein bisschen voraus, dass er wenigstens diesen Floater hat von so ungefähr der Freiwurflinie oder halt aus der Floater-Range.
Ja, stimmt. Sehr guter Punkt. Ja.
Dann ist es halt einfach ein Problem. Also Adams ist zwar immer noch nicht 30, was sich seltsam anfühlt, weil er seit gefühlt 7 Jahren aussieht, als wäre er 35. Das liegt einfach an seiner Gesichtsbehaarung und so ein bisschen, was für ein Typ er einfach ist. Aber er ist immer noch erst 29 und wird auch erst im Juli 30 Jahre alt werden, ist trotzdem halt 2 Jahre älter als Jakob Pöltl, der jetzt im Oktober erst 27 geworden ist. Also auch so im, ja, was man, wenn man jetzt überlegt, so den Trade Value oder wen hätte ich jetzt lieber für die nächsten paar Jahre, wäre es natürlich Pöltl, weil der einfach gerade in seine Prime kommt wahrscheinlich. Spielt ja vielleicht auch gerade seine beste Saison. Er hat auf jeden Fall Career High in Assists mit 3,6 und Rebounds mit 10 und Punkten. Ja, letzte Saison 13,5, diese Saison 13,1, was halt fast das Doppelte ist von Steven Adams. Also das ist halt auch im Volumen her, vom Volumen her nochmal was ganz anderes. Auch mit den Pässen, da versucht Pöltl ein bisschen mehr. Zum Beispiel gerade in dem Spiel gegen die Blazers, wo er 31-15-5 oder sowas rausgehauen hat. Da hat er auch so einen Alley-Oop-Pass versucht zu spielen oder so einen Lob-Pass halt auf McDermott, warum auch immer. Den hat er auch nicht gefangen. Aber solche Sachen probiert er halt mal. Sowas sieht man von Adams jetzt irgendwie seltener. Klar, der hat auch mal so Highlight-Full-Court-Football-Pässe. Die sind auch richtig krass. Ich erinnere mich an diesen von der eigenen Baseline auf Ja Morant, der den dann in der Luft an der anderen Baseline gefangen hat. Ja. Und dann at the buzzer zur Halftime war das, glaube ich, so ein Alley-Oop-Jump-Shot-Fadeaway im Prinzip reingemacht hat. Das war einer der krankesten Pässe, die ich je gesehen habe. Aber ansonsten sind es halt in erster Linie Handoffs, wie du gerade schon gesagt hast. Und Adams, ja, da fehlt halt schon so langsam ein bisschen die Athletik. Also er hat auch die niedrigste Dunk-Percentage seiner Karriere gerade. Also nur noch so ungefähr jeder 7. Wurfversuch, Field-Goal-Attempt ist ein Dunk. Und in seinen Hochzeiten, so mit Anfang 20, da war das auch mal fast doppelt so hoch. Da hat er fast 28% seiner Field-Goal-Attempts geslammt und hatte regelmäßig so zwischen 100 und 150 Dunks pro Saison. Dieses Jahr hat er insgesamt erst 12 und wie gesagt die niedrigste Rate seiner Karriere. Also da baut er einfach schon relativ früh ab und dann bleibt er nicht mehr so viel. Sind auch beides grottige Freiwurfschützen, beide so ein bisschen über 50% über die Karriere. Adams, diese Saison, hast du es gesehen?
Nein, unter 50, oder?
23%. Boah, 23. 11 von 47. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist ja, geilste Technik hat er noch nie gehabt, aber nee. Das muss ja irgendwas Psychisches sein eigentlich. Also wenn er jetzt nicht gerade eine Handverletzung hat, von der wir nichts wissen. Und Poeltl ist über die Karriere bei 52%, Adams bei 54%. Aber da gibt es halt auch keinerlei Verbesserung. Also die letzten 4 Jahre waren 47%, 51%, 49% und jetzt 52%. Das ist schon relativ grausam. Aber hey, der Floater, also wenn er aus der Bewegung kommt und so ein bisschen hochspringt, dann der droppt ganz nice. Ja, also für mich geht es hier relativ klar an Poeltl, auch wenn ich den Vergleich trotzdem ganz spannend fand und das, ja, als ich die Frage gelesen habe, mir nicht direkt so klar war.
Ja, also ich hatte, glaube ich, Poeltl schon direkt schon so einfach weiter vorne, einfach so, weil die Athletik einfach offensichtlich bei Adams gerade so ein bisschen schwindet und Poeltl, wie du gesagt hast, einfach in seine Prime kommt und offensiv hatte Poeltl auch vor ein paar Tagen halt dann dieses 31-Punkte-Spiel und ich sehe einfach gar nicht, wie Adams irgendwie 20 Punkte irgendwie macht in dem Spiel aktuell und deswegen dachte ich mir schon so ein bisschen, dass er wahrscheinlich einfach in allen Aspekten so ein bisschen besser inzwischen ist als Steven Adams.
Trivia, glaubst du, dass Adams schon mal 30 Punkte in dem Spiel hatte?
Ich glaube ja. Wahrscheinlich hat er mal ein Spiel gehabt, wo er komplett gebeastet hat und seine Putbacks einfach reingehauen hat. Aber viele werden es nicht gewesen sein. Hat er schon mal eins gehabt?
Nee, 27
ist sein Karriere. Krass, 27, ja.
Ja, 2017, 18 für die Thunder. Ach, Basketball Reference ist einfach so geil, dass es immer alles nur ein Klick entfernt ist. Gegen die Wolves. Ja, gegen Towns oder Gibson. Yeah. Beide gestartet. Er war 11 von 11 aus dem Feld. Ja, stimmt da. Und 5 von 5 von der Freiwurflinie. Steven Adams on fire. Game of his life, couldn't miss. Sehr schön. Ja, nur 4 offensiv über uns und 5 Fouls, sonst hat er wahrscheinlich noch mehr gemacht. Okay.
Okay, krass.
Ja, nächste Frage dreht sich nicht mehr um Adams, aber um Poeltl und zwar vom Maximilian. Er schreibt, grüß euch. My boy Jakob aus der schönsten Stadt der Welt, in Klammern natürlich nicht San Antonio, sondern Wien, ist Dienstagnacht mal so richtig eskaliert und hat 31-14 5 Fouls aufgelegt. Dass die Spurs ihn noch traden, scheint nicht unwahrscheinlich. Bislang gab es aber nicht mal sonderlich ernstzunehmende Gerüchte. Wo würde er eurer Meinung nach am besten reinpassen? / wo hätte er den größten Impact? Wie sähe ein vernünftiges Paket für den meiner Meinung nach immer noch unterbewerteten Center aus? Also, Poeltl Trade Ideas. Hast du da mehrere oder?
Ja, ich habe schon mehrere, weil ich finde, er passt grundsätzlich mit seinem Skillset theoretisch schon fast überall so ein bisschen rein. Es gibt, finde ich, wenig Teams, die ja so einen Rim Protector gerade in der Regular Season irgendwie jetzt nicht nutzen könnten oder nicht gebrauchen könnten, der auch offensiv, wie gesagt, ein bisschen Playmaking-Skills hat. Deswegen finde ich, dass er eigentlich fast überall reinpasst. Aber der logischste Kandidat ist für mich eigentlich jetzt schon seit 1-2 Jahren sind es die Hornets, weil die suchen einfach seit Jahren einen guten Rim Protector und er würde halt da mit seinem Alter auch gut in die Timeline reinpassen. Ja, ich finde, das ist ein ziemlich guter Fit einfach und ich verstehe auch nicht ganz, warum die Hornets da noch nicht so richtig viel gemacht haben. Man gab auch nicht so viele Gerüchte, glaube ich, in den letzten Jahren, dass die wirklich ernsthaft versuchen, für Poeltl zu traden, aber den würde ich da sehr, sehr gerne sehen.
Der haben wir den Defense noch nicht bei der Mock-Trade-Deadline oder der Mock-Offseason dahin getradet?
Ich glaube schon, ja.
Ja.
Ich glaube, Zach Lowe hat auch dann, glaube ich, einen Tag, nachdem wir geplant hatten, die Aufnahme zu machen, hatte der auch ein Segment über Jakob Poeltl Trade-Ideas drin und er hat auch die Warriors genannt, die habe ich bei mir hier auch schon drin stehen gehabt vor einer Woche.
Ah, das habe ich gar nicht gehört, okay.
Ja, haben ein bisschen über ihn geredet und über die jungen Spieler der Warriors, was man halt dafür bekommen könnte. Und ich finde auch, dass er zu den Warriors gut passen würde. Könnte irgendwie der Backup von Looney sein, also die können sich halt die Minuten teilen, dann hätten die Warriors halt wirklich 48 Minuten gute Rim Protection und Bigs, die halt ein bisschen Playmaking Flashes hin und wieder zeigen und das funktioniert ja auch traditionell gut bei den Warriors, so ein
Spielertyp. Ich finde ihn sogar besser als Looney, also zumindest im Vakuum.
Ja, schon. Ja, also in der Regular Season auf jeden Fall. Ich glaube, Looney ist halt in den Playoffs dann schon mal besser, weil er halt irgendwie aus irgendeinem Grund switchen kann oder ein bisschen mehr switchen kann, obwohl Looney gar nicht so aussieht, als könnte er switchen. Das hat er echt gut gemacht, finde ich. Letzte Saison, aber es wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Center-Rotation. Halte ich aber für sehr unwahrscheinlich, dass die Warriors sich jetzt wirklich Poeltl reinholen. Ich glaube, da haben sie irgendwie größere Baustellen. Ansonsten dann noch
jetzt mal ganz kurz, was wäre denn der Gegenwert jeweils bei den Warriors und auch bei den Hornets? Hornets ist halt so der obvious Pick eigentlich und relativ easy auch zu machen, weil Plumlee quasi genauso viel verdient wie Poeltl. Die verdienen beide so ungefähr 9 Millionen, Poeltl 9,4 und Plumlee 9,1. Also da müsste gar nichts anderes dazu. Beide sind auslaufend, machen die Hornets wahrscheinlich eher nur, beziehungsweise der weitere Gegenwert hängt dann davon ab, weil sie müssten irgendwas drauflegen. Die Spurs brauchen Plumlee überhaupt nicht und ist auch schlechter als Poeltl. Hängt wahrscheinlich davon ab, ob Poeltl oder sein Agent halt signalisiert, signalisieren, ja, wir würden dann auch eine Extension im Sommer unterschreiben. Das Blöde ist, dass die Hornets ihren First nicht traden können, weil genau, die Hawks den haben und der ja so blöd geschützt ist die nächsten Jahre. Top 16, Top 14, Top 14 und dann wird er zu 2 Seconds. Aber sie haben den 23er First der Nuggets. Ist natürlich auch, wird kein Lottery Pick, beziehungsweise ist Lottery Protected, aber wird auch kein, wird nicht der 16. oder 17., 18. Pick höchstwahrscheinlich, wenn nichts Komisches passiert, sondern irgendwie so ein Late First. Glaubst du, das könnte reichen, der Denver First?
Ja, also und ich glaube schon, dass grundsätzlich wäre das Paket bei den meisten Teams einfach Salary und halt ein Late First-Round-Pick, vielleicht ein geschützter First-Round-Pick. Bei Pöltl ist natürlich mit dem Auslaufen Frage einfach nicht mehr so viel wert. Ich glaube, von einem Jahr wäre halt auf jeden Fall noch ganz klar ein First-Round-Pick wert gewesen, vielleicht auch noch ein junger Spieler dazu. Aber jetzt ist es halt entweder halt ein Prospect, also ein junger Spieler und vielleicht ein Second oder halt Salary und ein First-Round-Pick. So, ich denke, das ist so der Gegenwert, der für beide Teams halt irgendwie einen Sinn machen würde.
Ja, glaubst du, die Spurs haben lieber diesen Pick oder James Bouknight oder...
Ich glaube lieber den Pick.
Kai Jones. Ich glaube, Tobi hat neulich auf Twitter geschrieben, dass er Kai Jones nehmen würde.
Ja.
Oder war es im Discord? Weiß ich nicht mehr.
Ich glaube, er hat sogar damals in der Mock-Traded-Line Kai Jones genommen.
Ja.
Und einen First-Round-Pick.
Ja, aber das ist halt, ist er jetzt halt nicht mehr wert.
Ja. Bei den Warriors finde ich es schwierig, weil ich glaube halt, die Warriors, die würden halt, glaube ich, niemals Moody, Kuminga oder Wiseman für Poeltl traden. Ich glaube, Wiseman würde ich halt sofort
machen. Traden. Ja. Aber machen sie natürlich nicht, weil war halt Second Pick.
Ja, genau. Und ich glaube,
aber das wäre halt, so, wär halt so ein perfekter Trade für die Warriors. Ja. Einfach Wiseman gegen Poeltl straight up. Und die Spurs würden das, glaube ich, auch machen, einfach nur um halt, weil willst du Poeltl jetzt wirklich verlängern? In der Situation gerade im Rebuild eigentlich nicht. Und dann bekommst du den ehemaligen Second Pick. Ja, der Pick war nicht gerechtfertigt, das sehen die Spurs wahrscheinlich auch nicht anders, spätestens mittlerweile. Aber vielleicht kann man ja aus Wiseman noch irgendwie einen Starter machen. Also wenn die Spurs das nicht hinbekommen, dann weiß ich auch nicht, wer.
Ja, oder er hilft einfach beim Tanken. Das macht er auf jeden Fall.
Ja, sowieso. Perfekt. Der tankt ja sogar gerade sein G-League-Team.
Ja.
Oh Gott.
Also ich habe noch zwei Team? Teams. Hast du? Ja, ich habe noch zwei Teams.
Okay.
Und zwar auch witzigerweise die Mavs und die Raptors. Das Spiel werden wir kommentieren am Wochenende. Das hatte ich, als ich mir die Notizen gemacht habe, gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es bald ein Playback zu diesen beiden Teams kommt. Mhm. Aber ich finde, die Mavs, die wollten ja in der Offseason offensichtlich auf Center was tun, wollten Upgrade, haben sich dann für McGee entschieden und ich finde, Poeltl wäre halt ein viel besserer, ist einfach ein viel besserer Spieler und würde auch besser reinpassen, weil die Mavs, haben wir ja gestern besprochen, haben echt ein gutes, gerade für die Regular Season angepasstes defensives Scheme, aber es fehlt trotzdem noch so ein bisschen an Rim Protection. Ich glaube, Poeltl, der könnte dieses Scheme halt locker spielen, weil die Bigs, die müssen nicht so viel machen. Bei den Mavs, ich glaube, er ist mobil genug und die Bigs spielen trotzdem meistens in der Drop Defense und dann wäre er halt einfach auf jeden Fall ein Rim Protection Upgrade gegenüber Dwight Powell und ja, offensiv finde ich ihn auch nicht schlechter als Powell. Deswegen glaube ich, wäre das eigentlich ganz nice. Und auch bei den Raptors, darüber haben wir auch gesprochen. Jetzt ist zwar Christian Coloco so ein bisschen der Rim Protector, aber ich glaube, Poeltl ist ja ganz klar einfach der bessere Spieler und der würde diesem Team halt auch einfach helfen mit der Rim Protection. So, das sehen wir gerade. Mhm. Sie haben jetzt einen jungen Rim Protector und der hat schon einen guten Impact und Poeltl wäre halt ein Upgrade, deswegen würde ich ihn da auch ganz gerne sehen, aber ich glaube, bei beiden Teams ist es einfach sehr, sehr unwahrscheinlich und vor allem auch unrealistisch, dass sie jetzt für Poeltl traden. Die Mavs, die sollten, finde ich, wirklich gar keine Picks raushauen für jetzt ein Upgrade für diese Saison, um sich einen Rollenspieler reinzuholen. Die müssten ihre Picks wirklich jetzt irgendwann bündeln und dann den zweiten Star an Land ziehen. Davon glaube ich wirklich keine Assets jetzt so ein bisschen verschwenden, in Anführungszeichen. Und ja, ich glaube, bei den Raptors, da passt es einfach nicht so richtig rein, jetzt gerade wenn man Coloco hat, jetzt irgendwie Assets rauszuhauen für einen Big, der dann wahrscheinlich nicht mal Teil deiner besten Lineup ist. Aber so spielerisch würde ich ihn sowohl bei den Mavs und bei den Raptors eigentlich auf jeden Fall sehen.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem, das ich gesehen habe. Klar, der würde theoretisch über irgendwie reinpassen, for free. Klar, aber wer gibt denn jetzt Assets ab oder wo ist überhaupt ein bedeutendes Upgrade? Wo bringt der wirklich genug Mehrwert rein dann, dass man jetzt sagt, okay, wir traden hier noch einen First für? Also gerade auch die Raptors, ich glaube einfach, die werden einen Teufel tun und da jetzt irgendwie Assets in die Hand nehmen, um sich halt einen 27-jährigen Non-Shooting Traditional Rim Protecting Big reinzuholen. Wenn sie, weiß nicht, 60, 70% der Leistung mit einem Second-Round-Pick abgedeckt haben und auch die meiste Zeit ja gar nicht so spielen wollen. Und die Mavs, also ich sehe einen Weg, wie sie es ohne Pick hinbekommen. Sie dumpen JaVale McGee zu den Spurs und müssen halt Josh Green mit dranhängen. Das passt vom Gehalt.
Würde ich nicht machen.
Nee, ich auch nicht. Und Jerry und Torben und Hans und alle, die werden jetzt wahrscheinlich auch meinen Kopf fordern, einfach nur, weil ich das hier, weil ich die Idee in den Raum geworfen habe, Josh Green zu traden. Aber anders bekommst du ihn halt nicht. Also das ist halt die Frage dann, wie man da priorisiert. Will man halt diesen Big, der dann auch 30 Minuten spielen kann. Dwight Powell läuft aus, dann kann man den irgendwie sehr, sehr günstig halten. Ich glaube nicht, dass er auf dem Markt alles gefragt sein wird. Und mehr brauchst du dann halt nicht in Zukunft. Also die Frage ist halt, wo will man mit Josh Green noch hin? Was sieht man in ihm, wenn er als künftiger Starter gesehen wird, neben Doncic für die nächsten 10 Jahre? Dann tradest du den jetzt natürlich nicht, das ist klar. Ja. Weil Green halt im Vakuum natürlich mehr Wert hat als Poeltl. Schon jetzt und in Zukunft erst recht, einfach weil er so viel jünger ist noch. Aber du bist halt auch direkt diesen Kackdeal von McGee wieder los. Aber das machen halt Managements auch nicht. Nach 2 Monaten sagen, oh, wir haben einen Riesenfehler gemacht, müssen wir jetzt mal sofort berichtigen hier. Das passiert einfach nicht, das hat Jerry auch schon gesagt.
Ja.
Alright, dann hätten wir die Frage auch schon. Dann kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Spieler. Frage von Maximilian nochmal. Triple J is back. Denkt ihr, er hat es in sich, seine letzte Saison zu übertreffen? Wie viel stärker macht er die Grizzlies, Luca?
Ja, also es ist offensichtlich, er macht die Grizzlies viel stärker. Vor allem, weil er einfach an beiden Enden des Feldes Dinge tut, die die Grizzlies nicht wirklich ersetzen können. Also gerade in der Defense, da fehlt er einfach extrem. Vor allem neben Adams, so ein bisschen als Roamer und Weakside. Rim Protector, ich meine, die Grizzlies, die waren letzte Saison Top 2 in Defended Field Goal Percentage. Und sie waren jetzt, bevor Triple J zurückkam, auf Platz 16. Auch das D-Rating ist nicht gut bislang. Letzte Saison waren sie auf Platz 5. Dann in den Spielen ohne Triple J waren sie auf Platz 17. Und ich glaube, es ist einfach kein Zufall, weil auch die On-Off-Werte, gerade was die Field Goal Percentage am Ring angeht, die waren einfach extrem gut von Triple J letzte Saison. Da haben die Gegner 7,6% weniger getroffen, wenn er auf dem Feld war. Und das sieht man einfach. Jetzt hat er 3 Spiele gespielt und es war einfach sofort klar, dass die Grizzlies defensiv gerade einen riesen Upgrade bekommen haben. Er hat 4,3 Blocks in den ersten 3 Spielen aufgelegt. Das ist jetzt eine super kleine Sample Size, aber in diesen 3 Spielen haben sie mit ihm auf dem Feld ein D-Rating von 101 gehabt. Bislang ohne ihn waren sie bei 114. Noch kleinere Sample Size, aber Adams und Triple J in den ersten 3 Spielen jetzt gemeinsam haben ein D-Rating von 84 gehabt, Net-Rating von plus 38. Werden natürlich nicht halten, aber ich finde, es matcht auch so ein bisschen einfach den Eye-Test. Wir haben es letztes Jahr schon gesehen. In der Defense ist es eine sehr, sehr geile Kombination. Steven Adams, der ein bisschen die Pick-and-Rolls verteidigt und dann eben Triple J hinten in der Backline-Defense, der dann den Ring beschützt. Und ja, wenn er jetzt noch anfängt, weniger zu foulen, dann ist er einfach einer der besten Rim-Protector der ganzen Liga. Und ja, deswegen ist er einfach offensichtlich ein massives Upgrade. Und ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu Defense von ihm?
Nee, also das hast du jetzt eigentlich alles schon gecovert hier. Also war letztes auch schon All-Defensive-Team und ja, das kann kein Team so easy ersetzen und genau, die Grizzlies halt erst recht nicht. Sie waren irgendwo in den 20ern vor seiner Rückkehr im Defensive-Rating. Das war letztes Jahr ja auch schon so ein bisschen so, aber das ist halt auch zu einem großen Teil einfach am Auslauf von Triple J liegt, das war auch klar. Und ich bin echt froh, dass er schon wieder da ist jetzt. Also kam er dann Mitte November zurück. Hätte auch Mitte Dezember oder sogar Januar werden können. Nach der OP in der Offseason. Ja, und er sieht auch relativ fit aus. Ich glaube, das allererste Play, als er zurückkam, war direkt ein Alley-Oop-Versuch. Hat nicht geklappt, aber habe ich auch gedacht, so, ja, okay, also der wird jetzt auch nicht irgendwie geschont und chuckt nur Dreier oder sowas, sondern der scheint wirklich wieder fit zu sein. Und dann können wir eigentlich auch direkt zur Offense übergehen. Also der Dreier, der fällt halt noch nicht. Das ist halt auch ein super wichtiges Element. Er steht jetzt bei 4 von 18, also er nimmt sie. 6 Dreier genommen pro Spiel. Das ist natürlich sehr ordentlich für einen Big. Aber ich hoffe, also gerade auch um die Frage so ein bisschen zu beantworten, kann er den nächsten Schritt machen. Das hängt halt aus meiner Sicht einen ganz großen Teil davon ab, dass sein Dreier mal wieder gescheit fällt. Also die ersten 2 Jahre waren ja geil, 36% und 39%, aber die letzten 2 Saisons und jetzt halt auch diese in nur 3 Spielen Sample Size, waren halt so 30% rum. Das reicht dann halt nicht. Und hat auch in diesem ersten Spiel dann direkt einen Airball rausgehauen. Ich dachte, ah shit, da scheint sich leider noch nichts getan zu haben. Also sein Dreier wird, glaube ich, immer funky aussehen, aber der ist ja schon mal besser gefallen. Also das, ja, das wird seiner eigenen Effizienz helfen, dass er mal über wirklich effizient ist, war auch noch nie, was seine eigene Offense angeht. Er hat jetzt auch nur einen Assist in den ersten drei Spielen und ja, so ein bisschen Ball mal in Transition pushen. Er bringt da schon ein überdurchschnittliches Ballhandling für einen Big mit. Dass man da noch ein bisschen mehr Kapital draus schlägt, das wären zwei ganz wichtige Punkte aus meiner Sicht, damit er den nächsten Schritt geht.
Ja, also der nächste Schritt, der hängt nicht ganz klar von der Offense ab und es wäre einfach so wertvoll für die Grizzlies, wenn er wirklich halt so ein bisschen an die Leistungen von seiner zweiten NBA so anknüpfen kann, die Dreier halt hochprozentig bei sehr hohem Volumen trifft und dann vielleicht auch langfristig er wirklich alleine auf der 5 spielen kann, dann ist es halt einfach ideal, wenn du halt einen Rim Protector hast, der in der Offense auch noch für Spacing sorgen kann, gerade neben Morant, finde ich das wirklich nahezu ideal, aber ich weiß auch nicht so wirklich, was ich von seinem Wurf halten soll, ich finde es extrem komisch, weil er hat ja wirklich in seiner Sophomore-Season diese Saison gehabt, die einfach kaum Bigs vor ihm hatten, was halt Quote und Volumen angeht und danach kam halt einfach, ja, nicht mehr so super viel von der Dreierlinie, es war einfach sehr, sehr inkonstant, was er da gezeigt hat. Ich glaube, es ist trotzdem noch so, dass er eher wieder besser wird, als dass er jetzt wirklich irgendwie einfach ein 30% Dreier-Shooter ist. Er hat ja auch in den Playoffs der Spiele, wo er gut getroffen hat, aber die Konstanz, die fehlt halt einfach. Und ich glaube, das wäre wirklich so das Wichtigste für sein offensives Spiel und vor allem auch für die Grizzlies dann, wenn der Wurf eher wieder mit, keine Ahnung, 38-39% fällt. Das wäre einfach super wertvoll. Ich glaube, er hat auch definitiv Potenzial, was die Self-Creation angeht. Da kann er auf jeden Fall ein bisschen was machen, aber im Endeffekt ist wirklich der Wurf einfach das Wichtigste. Und ich finde offensiv, da konnten sie ihn ja schon irgendwie halbwegs gut vertreten, mit Santi Aldama zum Beispiel, der ein solider Playmaker für ein Forward ist und der trifft den Dreier auch nicht so gut prozentual, aber ist an sich halt irgendwie auch ein Shooter, muss so ein bisschen verteidigt werden. Aber es gibt einfach niemanden, der dieses Gesamtpaket von wirklich elitärer Defense und eben ja trotzdem immer noch ein Big, der Spacing liefern kann, anbietet bei den Grizzlies und deswegen ist er einfach auch nicht zu ersetzen für dieses Team.
Yes. Ich glaube, das reicht auch schon. Wir haben noch ein paar Fragen vor uns, deswegen kommen wir zur nächsten Frage. Also der Maximilian, der hat einige Fragen rausgehauen, wir beantworten auch fast alle. Anthony Edwards ist ein Spieler, über den wir hier im Pod jetzt zu früh in der Saison schon relativ viel gesprochen haben, aber vielleicht nochmal ganz kurz deine Meinung. Er schreibt, Anthony Edwards Stats sehen am ersten Blick noch ziemlich okay aus. Ich glaube, das ist ein österreichisches Ding, dass man da nicht auf den ersten Blick, sondern am ersten Blick sagt, aber okay. Der Eye-Test frustriert dann aber doch ziemlich. Kaum Bock in der Defense, viele Plays, in denen er nicht involviert ist und kaum bis keine Dunks. Wo seht ihr die Gründe dafür, dass er nicht happy über die neuen Wolves scheint und der Fit für ihn mit zwei Bigs am Feld, wieder hier, bislang wohl eher nicht förderlich für das größte Talent der Franchise ist? Was hast du da noch zu sagen, Luca?
Ja, wir haben ja wirklich schon viel über die Timberwolves gesprochen und über diesen Trade und so weiter, aber ich finde, hier ist es, hat Anthony Edwards einfach die Antwort ja schon selbst geliefert in mehreren Interviews. Er hat öffentlich schon mehrmals gesagt, dass ihm ja diese großen Lineups das Leben so ein bisschen erschweren und natürlich mit kleinen Lineups mehr Platz für seine Drives hat. Und ich finde, ja, das ist auch einfach so. Ich habe es auch ein bisschen unterschätzt, wie gesagt, dass Gobert einfach auf anderen Spots einfach steht als jemand wie Vanderbilt, der halt auch ein Non-Shooter war. Aber wahrscheinlich war das Spacing halt trotzdem einfach anders mit Vanderbilt und du musst Gobert halt anders einbinden in die Offense. Ich glaube trotzdem, dass die Timberwolves das noch hinbekommen können. Und ich finde auch vor allem, dass halt Anthony Edwards halt ein riesengroßer Teil von der Lösung sein muss, weil sein Playmaking ist noch nicht gut genug. Er macht jetzt im Vergleich zur letzten Saison weniger Assists, mehr Turnover ist nie ein gutes Zeichen. Sein Off-Ball-Movement ist teilweise wirklich peinlich, vor allem hier mit dieser einen Aktion mal vor ein paar Wochen, als er einfach eine ganze Possession einfach gar nichts gemacht hat, aus Protest wahrscheinlich, finde ich also sehr fragwürdig. Beim Spieler, der jetzt noch nicht so viel gerissen hat in seiner Karriere, obwohl er natürlich Superstar-Potenzial hat, aber sieht man einfach nicht gerne von so einem jungen Spieler. Und die Defense von ihm, ja, der hat da auch schon Flashes gezeigt, aber ist insgesamt auch nicht gut genug, ist nicht konstant genug. Und wenn er, wie gesagt, sich in diesen Bereichen verbessern würde, dann würde es auch bei den Timberwolves besser laufen. In den letzten paar Spielen, finde ich, ist es auch schon ein bisschen besser geworden. Die Starting Five, die hat inzwischen auch ein positives Net-Rating, plus 5,1. Das war ja teilweise dann am Anfang der Saison einer der schlechtesten Lineups der gesamten Liga. Und ja, ich kann es nachvollziehen, wie man diesen Trade kritisiert, jetzt nach 20 Spielen. Ich habe es mir wirklich besser vorgestellt. Ich glaube, es wird noch besser. Ich bin mir aber inzwischen nicht mehr sicher, wie viel besser es wird. Aber Anthony Edwards, der muss einfach selbst besser spielen. Ich finde, da gibt es einfach keine Ausreden, auch wenn der Fit nicht so ideal ist.
Ja, also ich muss zugeben, dass ich jetzt in der letzten Woche oder so keine Wolves mehr geguckt habe. Und man hört eigentlich auch gerade nichts mehr davon. Und der Witz ist ja, dass sie jetzt 5 der letzten 6 Spiele gewonnen haben. Und schon spricht keiner mehr drüber eigentlich. Also sie stehen jetzt bei 10-8, positives Netrating plus 2,4, wenn man es hochnimmt, kommt man auf 47 Siege. Also die haben das jetzt hier schon ziemlich rumgerissen, muss man sagen. Die Offense mittlerweile auch überdurchschnittlich, Defense Platz 7. Weiterhin über die letzten 2 Wochen sind sie auf Platz 6 in der Offense und auf Platz 5 in der Defense. Und schon ist es irgendwie kein Thema mehr. Edwards selber sieht jetzt im Schnitt immer noch nicht besser aus und auch statistisch die letzten Spiele war da jetzt nicht besonders krasses dabei, von dem, was ich gesehen habe. Aber wie gesagt, es scheint schon besser zu laufen bei den Wolves. Ja. Und deswegen, ja, ich habe ja auch im Western Conference Power Ranking gesagt, ich würde jetzt noch nicht überreagieren, aber gleichzeitig bei den Teams, wo wir drüber gesprochen haben, wie viel Panik haben wir da jetzt schon, waren die Wolves da schon relativ weit oben mit dabei, weil es einfach so mies aussah und ich es so einfach überhaupt nicht kommen sehen habe. Aber gleichzeitig habe ich gesagt, das liegt jetzt einfach an Coach Finch und zum einen und zum anderen natürlich auch an den Einzelspielern und das scheint ja jetzt hier schon deutlich besser zu laufen als zum Saisonbeginn. Ja, wie das jetzt genau mit Edwards zusammenhängt oder was er darüber denkt, das ist aktuell für mich schwer einzuschätzen. Vielleicht hat er sich da jetzt auch schon langsam ein bisschen besser drauf einstellen können. Ich werde es auf jeden Fall beobachten dann auch vor den nächsten Power-Ranking-Updates oder bevor wir das nächste Mal über die Wolves sprechen. Kommen wir zu DeAndre Ayton, ein Spieler von einem Team, das wir uns genauer angeschaut haben in letzter Zeit. Nicht nur, weil ich Phoenix Suns-Fan bin, sondern weil wir am Sonntag das Spiel gegen die Knicks kommentiert haben. Und da hat der Maximilian gefragt, wie schätzt ihr die Auftritte von Ayton bislang ein? Weniger Punkte, weniger Rebounds, in Klammern nur 7,7, what the fuck? Mehr Turnovers, geht bei ihm momentan einfach nicht mehr oder ist er immer noch angesäuert wegen dem von den Suns nicht auf ihren Max und hat einfach sichtlich weniger Bock. In Klammern habe die Suns noch kaum gesehen bislang. Für das, was er jetzt verdient, sind seine Stats bislang echt ein Witz. Man hört wahrscheinlich durch, dass ich ihn in meinem Fantasy-Team habe. Ja, wir haben ja im Zuge eben der jeden Tag NBA Live-Kommentar Playback-Übertragung schon viel über Ayton gesprochen. Das war auch so ein relativ typisches Ayton-Spiel, wie ich finde, dagegen nichts am Sonntagabend. Aber ich würde es einfach so zusammenfassen, er hat auch mehr Turnovers, weil er ein bisschen mehr Playmaking übernimmt und mehr passt, ob er das jetzt soll oder darf, weiß ich nicht so genau. Ich kann mir vorstellen, dass es schon so ein bisschen Coaching-Vorgabe ist, damit halt nicht so viel Playmaking an Paul und Booker und den üblichen Verdächtigen hängt. Und Ayton, das habe ich auch am Sonntag gesagt, der hatte aus meiner Sicht schon immer die Vision, die Shooter in der Corner zu sehen und dann auch zu bedienen, gerade nach Offensiv-Rebounds oder sowas. Und deswegen macht er auch deutlich mehr Assists, Career High. Das hat der Maximilian jetzt unterschlagen, ja, das zählt ja auch bei Fantasy mit rein. Aber halt auch ein bisschen mehr Turnovers, weniger Punkte, also 2, irgendwas weniger. Also jetzt ist auch nicht extrem viel, aber ich glaube, daher kommt es so ein bisschen. Er lässt natürlich mal wieder die Aggressivität beim Finishing in der Zone so vermissen. Ich gehe halt auch davon aus, dass es die letzten Jahre der Grund dafür war, warum wir weniger Kick-Out-Pässe von ihm gesehen haben oder auch so aus dem Short-Roll. Da sollte er wahrscheinlich nie passen, sondern einfach immer aggressiv finishen. Das wurde ihm wahrscheinlich eingetrichtert, so ey, du bist 7 Fuß groß und super athletisch und beweglich, bitte geh zum Ring und versuch das Ding jedes Mal zu stopfen und dann sind Pässe natürlich eigentlich keine Option. Er hat auch weniger leichte Abschlüsse aus meiner Sicht. Wenn man die Suns spielen sieht, dann ist es eigentlich relativ deutlich, kaum irgendwie Alley-Oops oder halt einfach diese ganzen Chris-Paul-Pässe, die fehlen aktuell, weil Paul eben jetzt schon eine Weile ausgefallen ist mit seiner Fersenverletzung. Also da kommt so ein bisschen einiges zusammen. Ich kann nicht in seinen Kopf reinschauen. Er war schon immer nicht der engagierteste, aggressivste Typ. Ich finde seine Defense nach wie vor solide und was die Rebound-Zahlen angeht, habe ich mir mal ein bisschen genauer angeschaut vorher. Das Team reboundet tatsächlich mit ihm auf dem Feld jetzt besser, obwohl er selber weniger Rebounds greift. Also du hast zwar seine Boxouts auch kritisiert, aber vom Impact her ist er jetzt kein schlechterer Rebounder als die letzten Saisons, sondern das Team reboundet sogar jetzt besser, interessanterweise.
Okay, das ist wirklich interessant. Ich stimme dir eigentlich in allen Punkten zu. Beim Rebound, das habe ich ja auch schon beim Playback-Kommentar angemerkt, habe ich das Gefühl, dass es jedes Spiel irgendwie ein, zwei Situationen gibt, wo er einfach nicht ausboxt und sein Mann plötzlich halt am Ring ist und einen Dunk hat. Und das ist, finde ich, schon ein Problem. Die Suns sind auch Bottom 10 in Opponent-Offensiv-Rebound-Rate. Deswegen überrascht es mich gerade, dass es anscheinend nicht an Ayton liegt, weil ich finde, gerade beim Rebounding, da scheint es halt einfach so, als wäre es ein Effort-Thing bei ihm. Ich meine, er war ja die letzten Jahre oder bislang immer wirklich ein sehr, sehr guter Rebounder, offensiv und defensiv. Also man kann ihn wirklich kritisieren, aber das Rebounding ist eigentlich schon ziemlich Elite immer gewesen von ihm. Und das gefällt mir gar nicht, wenn er halt so Boxouts verpasst. Das sieht einfach nicht gut aus, wenn er plötzlich irgendwie einfach einschläft. Das gibt auch, finde ich, keine plausible Erklärung dafür, warum er das macht. Das sollte er schleunigst abstellen. Auch bei der Defense sehe ich es, glaube ich, ein bisschen anders als du. Ich mache mir langfristig wirklich eigentlich gar keine Sorgen, dass Ayton kein richtig guter Verteidiger sein wird. Das hat er schon gezeigt. Auch in den Playoffs hat er schon gute Serien gespielt in der Defense. Und er hat sich auch schon extrem verbessert ab seiner Rookie-Season. Aber ich finde, teilweise hat er dieses Jahr so Possessions drin, wo es wieder so ein bisschen aussieht, als wäre er ein Rookie, oder halt macht einfach so Fehler, wo er verloren aussieht, wo er einfach nicht richtig mitmacht oder wo er einfach ein bisschen lost ist im Pick-and-Roll-Coverage, so Niemandsland ist. Es ist nicht jede Possession so, aber es gibt einfach immer wieder ein paar Possessions von ihm. Und ich glaube, das war einfach letzte Saison nicht so. Deswegen muss er, glaube ich, einfach so ein bisschen konstanter werden, was sein Effort wahrscheinlich angeht, und auch so ein bisschen fokussierter an die ganze Sache rangehen, gerade in der Defense, weil ich glaube, dass er überbezahlt ist. Das ist einfach klar. Aber die Suns, darüber haben wir in der Offseason auch viel gesprochen, die konnten sich's nicht leisten, ihn zu verlieren. Es war völlig richtig, ihn zu behalten, weil man konnte ihn einfach nicht ersetzen. Und er ist auch im ganzen Trade-Chip und so weiter wichtig. Aber die Defense, die sollte halt schon, finde ich, konstant gut sein, weil die Offense, ich glaube, da ist der Zug wirklich schon, obwohl er so jung ist, so ein bisschen abgefahren, dass er jetzt noch irgendwann richtig geiler, aggressiver, konstanter Finisher wird. Ich habe es vor kurzem angesprochen, gegen die Warriors fand ich es irgendwie extrem. Da hat er oft Mismatches gehabt, fängt an, am Low-Block aufzubauen, Post und nimmt dann am Ende von der Freiwurflinie einen Hookshot, und es ist so frustrierend, und er ist auch nicht jetzt einfach schlecht oder so, es ist einfach frustrierend, weil er hat ja einen guten Touch und so weiter, aber er sollte diese Sachen halt ja so ein bisschen mehr kombinieren und öfters einfach mit Force finishen. Wird nicht passieren, denke ich. Aber mit dem Rebounding in der Defense, ich glaube, da ist noch Luft nach oben, aber insgesamt mache ich mir keine Sorgen um DeAndre Ayton, ehrlich gesagt.
Ja, also vielleicht ist es bei mir einfach so, dass ich da sowieso ein bisschen resigniert bin, was Ayton angeht. Ja. Ich habe keinen Bock mehr, mich als Fan da ständig drüber aufzuregen. Und es ist vielleicht ein bisschen mehr so, also das war halt aus meiner Sicht schon immer so, dass man oft dachte so, warum hast du jetzt hier nicht diesen Fokus oder die Aggressivität an beiden Enden des Feldes? Und es kann schon sein, dass diese Saison noch mal ein bisschen mehr ist. Statistisch gesehen, gerade offensiv sind es halt noch mehr so Finesse-Finishes als die letzten Jahre. Er zieht noch weniger Freiwürfe. Vor 2 Jahren hatte er eine Freiwurfrate von 25% gehabt im ersten Jahr mit Chris Paul. Letzte Saison noch 20%, jetzt ist es nur noch 15%. Das ist zusammen mit seiner Sophomore-Season der niedrigste Wert seiner Karriere. Also ich habe da auch keine Hoffnung mehr. Es gibt halt auch einfach keine Beispiele, das habe ich ja schon oft gesagt, wo Spieler auf einmal dann doppelt oder dreimal so viele Freiwürfe ziehen wie vorher, dass die da ganz krasse Entwicklungen hinlegen. Dass die Spieler sind, was das angeht, meistens, was sie sind. Klar, sie werden mit der Zeit vielleicht ein bisschen craftier, ein bisschen schlauer, smarter und wissen, wofür die Refs Freiwürfe geben, wofür nicht und solche Sachen, klar. Aber man kann da jetzt nicht das statistische Profil komplett verändern, und er nimmt noch mehr Würfe aus der Floater-Range als letzte Saison. Obwohl, mittlerweile sind es wieder gleich viele, aber ja, also ich würde jetzt mal noch abwarten. Es sind erst 15 Spiele. Wie sieht aus, wenn Chris Paul wieder regelmäßig am Start ist, aber ob er jetzt irgendwie ein bisschen satt ist, weil er seine Kohle bekommen hat, oder nach wie vor die Nächte lieber durchzockt und Spliffs raucht, anstatt zu schlafen und fit zu sein fürs nächste Spiel, oder ob er einfach dieser Spieler ist, ist es wahrscheinlich eine Mischung aus allem, ohne irgendwas unterstellen zu wollen. Und ich würde mich in keinster Weise darauf verlassen, dass DeAndre Ayton irgendwann mal noch ein richtig krasser Spieler wird. Ich denke, wenn am Ende des Jahres wieder ähnlich aussieht wie die letzten ein, zwei Saisons, auch Fantasy-Basketball-mäßig gesehen, daher hat die Frage ja gerührt bei Maximilian, dann wäre ich nicht überrascht. Aber mehr sehe ich tatsächlich auch nicht. Okay. Maximilian hat auch geschrieben, danke für den besten NBA und für mich insgesamt inspirierendsten Pod. In Klammern, bin seit 6 Monaten auch Podcaster out there im Fußball. Ja, cool. Liebe Grüße aus Wien, Maximilian. Liebe Grüße zurück. Wir kommen zur Frage vom Nils Keeper. Er schreibt, hey ihr zwei, in den letzten Jahren verschiebt sich der Shotmix der NBA ja immer weiter hinter die Dreilinie und weg von der Mitteldistanz. Spiele mit 50 Dreierversuchen pro Team sind keine Seltenheit mehr. Daher die Frage, oder eher die Fragen, welche Spieler haltet ihr für die besten Dreierschützen der Liga? Findet ihr manche Spieler aufgrund der Quote over- oder underrated, und wenn ja, welche? Also ich habe ein paar, die ich overrated finde, aufgrund der Quote, weil das Volumen jetzt einfach nicht ganz Elite ist, und dann denkt man, oh, der schießt irgendwie 42%, 43%, 45%. Das ist so der Klassiker, das sind auch Namen, die ich hier im Pod schon öfter mal erwähnt habe, kann ich gleich nochmal rausholen. Und dann gibt es halt welche, wo es umgekehrt ist, die einfach krasses Volumen raushauen, viele schwierige Dreier auch nehmen und dann halt keine 43% treffen, sondern vielleicht nur 37% oder sowas, aber ich finde das dann unterm Strich A, wertvoller und B, auch beeindruckender, als jetzt irgendwie 6% besser zu treffen, aber dafür halt nur 10 Dreier von der Possession zu nehmen, statt 14, 15. Wie sieht es da bei dir aus?
Ja, also mir hat die Frage sehr, sehr gut gefallen. Hab die gerne recherchiert.
Ja, ich auch.
Ich fand es aber schwierig. Ich fand es wirklich schwierig, Spieler zu finden, die underrated sind, weil ich mich halt ein bisschen frage, okay, ab welchem Punkt ist man halt als Shooter underrated? Das kommt ja drauf an, ja, was so ein bisschen die öffentliche Meinung, glaube ich, ist. Und das ist halt, finde ich, jetzt bei vielen Spielern irgendwie schwer einzuschätzen. Ich glaube, um mal den ersten Teil der Frage zu beantworten, ich finde, Steph Curry ist einfach ganz klar der beste Shooter dieser Liga. Ist auch krass, was er dieses Jahr wieder macht. 16 Dreier pro 100 Possessions, 44% trifft er. Und ich habe dann bei mir auch einfach so in dem Tier drunter einfach die besten Pull-Up-Shooter, die einfach viele Dreier nehmen, viele schwierige Dreier nehmen. Da habe ich Lillard drin, obwohl die Quote dieses Jahr nicht geil ist, 33%, aber er nimmt halt 14 Dreier pro 100 Possessions. Und er hat auch wirklich jetzt in den letzten drei Spielen heftig reingekackt, was die Quote angeht. Der hatte letzten Freitag noch eine Quote von 38%, deswegen würde ich mich da nicht blenden lassen von der Quote. Bei Trae Young sieht es ähnlich aus. Der trifft gerade nur 32%, ist halt einfach ein mieser Saisonstart, aber der ist so gefährlich als Pull-Up-Shooter, musst du ab der Mittellinie verteidigen, das ist extrem wertvoll. Donovan Mitchell, schon immer ein guter Pull-Up-Shooter gewesen, aber dieses Jahr einfach extrem krass insgesamt offensiv und vor allem halt auch wegen seinem Pull-Up-Shooting, trifft 42% seiner Dreier insgesamt. Und dann habe ich nochmal so ein Tier drunter, glaube ich, einfach so die besten Movement-Shooter der Liga.
Mhm. Also ganz kurz zu den Pull-Up-Dudes.
Ja, ja.
Ich glaube auch, dass die teilweise underrated werden, einfach weil sie nicht diese ganz krassen Quoten haben, außer Steph halt. Und deswegen ist Steph halt der beste Shooter all-time mit riesigem Abstand und auch aktuell, wo es so viele gute Shooter gibt, immer noch der beste Shooter mit riesigem Abstand. Jede Defense versucht, ihm den Dreier wegzunehmen. Da rennen zwei Leute auf ihn zu. Der wird so gut wie nie stehen gelassen oder zumindest will es die Defense natürlich nicht. Man stellt immer den besten Perimeter-Defender auf ihn ab und trotzdem nimmt er die meisten Dreier der Liga und hat mit einer der besten Quoten. Das ist einfach sowas von krank. Also so für 2K-Zocker müsste Steph eigentlich eine 99 haben. Niemand anderes dürfte über 85 oder sowas haben wahrscheinlich. Also ich mache das auch meistens, dann wenn ich meine Roster so, mache ich das so, dass, weil wir haben viel zu viele andere Shooter irgendwie zu gute Werte, dann irgendwelche Dudes, die wir jetzt gleich noch erwähnen, dann irgendwie 94 oder so und sind dann nur 5 schlechter als Steph. Und ich denke so, what, das kann nicht sein. Steph ist so viel größerem Abstand der beste Shooter. Mhm. Und Dame, ich glaube, der ist da echt ein bisschen underrated. Ich habe den eigentlich immer so mit am nächsten bei Curry im Kopf, weil der halt auch super viele schwere Dreier nimmt, jetzt nicht so Off-Ball um Screens rumkommend, Movement-Shooting-mäßig, sondern halt off the dribble. Und er war in seiner Karriere halt nur einmal über 40% und das auch nur sehr knapp 2019-20, 37% über die Karrierequote. Und deswegen haben den dann, glaube ich, viele nicht so auf dem Schirm. Und dann wird da eher, was weiß ich, Joe Harris oder so genannt oder Seth Curry als beste Shooter der Liga. Da kommen wir dann nachher noch zu.
Ja, okay, krass, weil ich hatte schon eher den Eindruck, dass gerade so Spieler wie Lillard und Young, weil sie halt so diese Highlight-Dreier haben, diese tiefen Dreier, Pull-Up-Dreier und so, dass die schon so als die besten Shooter der Liga gelten, aber es ist halt schwierig einzuschätzen, wer jetzt halt irgendwie overrated oder underrated ist. Es gibt ja jetzt keine Regel dafür, was der offizielle Rank von denen ist.
Also NBA Broadcasts zum Beispiel. Gefühlt kann ich natürlich schwer erfassen und ist alles sehr anekdotisch, aber wir gucken ja beide viel NBA und wenn man halt mit Kommentar guckt, dann wird ja ab und zu mal rausgehauen, hey, he's one of the best shooters in the league. Yeah. Und das wird bei Dame und Trey selten gesagt und bei den Joe Harrises und Seth Currys aus meiner Sicht halt eher zu oft.
Ja,
Movement-Shooter, ja, wolltest du auch sagen.
Genau, Movement-Shooter, Desmond Bain, bin so ein riesen Fan von ihm. Ich glaube auch viele andere, jeden Tag NBA-Hörer, der ist einfach ein richtig geiler Shooter und die Grizzlies setzen ihn auch einfach genial ein, finde ich. Trifft 45% seiner Dreier und es sind wirklich nicht nur offene Dreier bei ihm, es sind wirklich viele Movement-Dreier. Nimmt 12 Dreier pro 100 Possessions, über die Karriere hinweg trifft er 44%. Also ich finde es bei ihm wirklich sehr, sehr eindeutig, dass er zu den Besten der Liga gehört. Buddy Hield gehört auch dazu, meiner Meinung nach. Nimmt 15 Dreier pro 100 Possessions diese Saison. Trifft 38%. Der hatte jetzt auch eine ziemlich miese Woche. Von der Dreierlinie war, glaube ich, auch letzten Freitag noch bei 40%. Aber mit dem Volumen und auch mit dem Schwierigkeitsgrad seiner Würfe, finde ich, muss man ihn auch nennen. Und dann natürlich Kevin Huerter. Trifft gerade 50% seiner Dreier. 11 Dreier pro 100 Possessions. Hat das Volumen auch ein bisschen hochgeschraubt. Und es sind einfach viele Dreier nach Handoffs, also es sind auch nicht die leichtesten Würfe, das sind nicht nur Catch-and-Shoot-Dreier bei ihm und ich finde, er hat sich jetzt dieses Jahr wirklich nochmal so ein bisschen entwickelt als Shooter und gehört für mich jetzt auch wirklich zu den Besten der Liga, glaube ich.
Ja, die auf jeden Fall auch auf der Liste hier drauf, also nicht nur, weil sie auch Movement-Shooter sind, sondern auch, weil sie zumindest mittlerweile bei Bane jetzt, auch weil er Pull-Up-Shooter mit ins Arsenal mit aufgenommen hat, ins Repertoire, jetzt auch halt das entsprechende Volumen haben. Also als Rookie hat Bane halt in Anführungsstrichen nur 8,5 Dreier von den Possessions genommen, 43% getroffen. Letzte Saison 11, also schon diese Grenze, die ich in meinem Kopf immer so ziehe, wenn du jetzt wirklich ein ganz krasser Shooter sein willst, dann musst du halt wahrscheinlich auch 10 Dreier von den Possessions losballern, weil ansonsten pickst du dir halt die Rosinen raus und dann ist es leichter, eine gute Quote zu haben. Da hat er 44% getroffen und jetzt ist er bei 45%, also jedes Jahr steigert er die Quote, aber halt auch das Volumen und jetzt ist er bei über 12 Dreiern auf 100 Possessions und das ist halt schon relativ weit oben mit dabei in der Liga, nicht auf den 15-16 Dreier-Niveau wie jetzt Steph Curry, aber aus meiner Sicht halt hoch genug und dann hat die Variabilität, das passt auf jeden Fall. Und wer halt schon seit Jahren dieses krasse Niveau hat, was das Volumen angeht, ist halt Buddy Hield. Ja, diese auch wieder über 15 Dreier auf 100 Possessions. Und das ist mir scheißegal, dass der nur 38% trifft, in Anführungsstrichen. Das ist mir viel lieber, als wenn er wie zum Beispiel 2017-18 nur 10 Dreier auf 100 Possessions nimmt und dann 43% trifft. Ich habe lieber 5 Dreier mehr auf 100 Possessions genommen und treffe dann halt 6% schlechter. Das ist einfach eine Rechnung, die man aus meiner Sicht im Kopf machen muss, wenn man über die besten Dreierschützen der Liga spricht. Und dann fallen da halt für mich halt ganz viele Dudes, die geile Quoten haben, aber einfach ja, sich zu sehr die Rosinen rauspicken und dann halt so halbwegs verteidigte Dreier oder Dreier, wo man jetzt nicht perfekt in Balance hochsteigen kann, wenn sie die dann weglassen und dafür dann halt eine bessere Quote haben. Da ist für mich halt immer das Paradebeispiel der Bruder von Steph, Seth Curry, weil der halt immer eine der geilsten Quoten hat. Der hat über die Karriere 44% seiner Dreier getroffen, hatte schon Jahre mit 45%. Also ja, von der Quote her kommt er durchaus an seinen Bruder ran, aber er nimmt halt halb so viele Dreier auf 100 Possessions, ungefähr wie Steph. Also über die Karriere 8,7 und Steph ist halt jetzt gerade so bei 16 ungefähr. Er lässt halt, ich würde jetzt halt unterstellen, dass er ungefähr die schwerere Hälfte der Würfe von Steph einfach weglässt und dann halt dieselbe Quote hat. Und dann wirst du natürlich auch nicht so verteidigt, das ist klar, und hast nicht denselben Impact einfach auf die Geometrie des Feldes. Du stretchst die Defense nicht so, es wird nicht unbedingt der beste Defender auf dich abgestellt und so weiter und so fort. Und es ist dann auch einfach leichter, 44% der Dreier zu treffen. Und in dieselbe Kategorie fallen halt noch so andere High-Percentage-Dreier-Shooter rein, wie Joe Harris, den ich vorhin schon genannt habe. Auch Luke Kennard, der über die Karriere nicht auf 10 Versuche auf 100 Possessions kommt. Letzte Saison hat es geknackt, gerade so. Diese Saison ist er wieder bei 8. Mit, ja, 48% Dreierquote ist krass, aber halt nur in Anführungsstrichen 8 Versuche auf 100 Possessions. Harris ist bei 9 über die Karriere in 44%. Doug McDermott, auch so ein Dude, der ist bei 8 Versuchen auf 100 Possessions und 41%. Wenn die halt 11, 12, 13, 14, 15 auf 100 Possessions nehmen würden und dafür nur 38% treffen würden oder sowas, dann hätte ich die viel höher. Und da fällt bei mir jetzt zum Beispiel auch Malik Beasley rein. Der Typ ist einfach ein krankhafter Shooter. Also, ich weiß gerade nicht mehr, welches Spiel das war, was ich mir da von den Jazz reingezogen habe. Aber der nimmt halt jeden halbwegs offenen Dreier und trifft diese Sorte 43% über die Karriere 39%, der ist auch bei 14,5 Versuchen gerade, letzte Saison 15,3, also ist halt echt da fast auf Steph Curry Niveau eigentlich, was das Volumen angeht.
Ja, stimmt.
Und trifft über die Karriere, wie gesagt, 39 bei über 12 Versuchen. Gewissenloser Dreier-Chucker mit geiler Quote, das ist schon crazy.
Ja.
Hast du noch irgendwelche Kandidaten jetzt oder eine Kategorie?
Ja, also bei Overrated, also stimme ich dir zu, Steph Curry und so, klar, weil einfach das Volumen nicht da ist, aber ich finde vor allem auch sind so 3D-Spieler oft overrated, die halt dieses 3D-Label bekommen, weil sie gut verteidigen und halt hin und wieder mal einen Dreier treffen. Und ich finde zum Beispiel jemand wie PJ Tucker, der ist einfach kein guter Shooter. So, der ist einfach overrated. Der trifft halt wirklich gerade so genug, dass er irgendwie spielbar ist.
Ja, ja.
Und ich habe oft das Gefühl, dass Tucker zum Beispiel in so Broadcasts halt wirklich dann irgendwie als guter Shooter dargestellt wird, weil er seinen Corner
ja,
halt
hat
so
er nicht mal die meisten Corner-Threes der Liga
genau,
getroffen?
Genau, und das hört man ja ständig so, war so ein geiler Corner Dreier-Shooter und so, ja, okay, aber insgesamt ist er schon eher ein wackeliger Shooter, finde ich. Bridges ist nicht wackelig.
Ganz kurz zu Tucker, Beweisstück ja. A, der hat jetzt 4 Spiele in Folge 0 Punkte aufgelegt.
Genau.
Wenn du ein geiler Shooter bist, dann passiert das nicht. Und er hat in diesen 4 Spielen insgesamt 3 Dreier genommen. Also nicht mal Einbruchspiel. Es tut mir leid. Also auch diese Corner Threes, das haben halt die gegnerischen Defenses, Houston, einfach geschenkt, damit Harden nicht an so easy Buckets kommt und Chris Paul und Capella nicht dauernd danken kann. Also Tucker war einfach die letzte offensive Option auf dem Feld. Dann haben sie gesagt, ja gut, wenn wir irgendwas abgeben, dann halt dieser Corner 3 von Tucker, den er dann da mit, was weiß ich, 38% oder so getroffen hat. Mhm. Den hat aber keine Sau verteidigt. Das ist, also wo ist der in der Liga bei den Shootern auf Platz 150 oder sowas vielleicht? Also weit, weit weg von der Spitze. Ich habe auch geschaut, zum Beispiel bei Seth Curry. Schätz mal, wie viele Spieler es letzte Saison gab. Ich glaube, ich habe es nochmal im Pod gesagt. Aber wie viele Spieler es letzte Saison gab, die mehr Dreier auf 100 Possessions genommen haben als Seth Curry?
110.
Ja, nicht so schlecht, ein bisschen zu viel. Es gab 82 Spieler, die mehr 82. Dreier von Possessions genommen haben. Also, erst da irgendwo in den 80ern ist die Attempt.
Ja, ja. Ich habe Bridges noch. Ja, ja, ich habe Bridges noch. Das hast du ja schon zigmal im Pod erwähnt. Der nimmt einfach für deinen Geschmack zu wenig Dreier und da stimme ich dir auch zu.
Dave.
Da könnt ihr auf jeden Fall so ein paar von den Midrange-Würfen ersetzen. Mit Dreier nimmt über die Karriere 6 Dreier pro 100 Possessions. Dieses Jahr sogar noch weniger. Und das reicht 4, halt einfach 4. nicht, damit man, genau, das ist einfach zu wenig. Und ich glaube, er wird, glaube ich, auch eher so als einer der besseren Shooter gehandelt der Liga. Und dafür müsste er einfach mehr werfen. Dann habe ich hier noch in Anführungszeichen einen Star drin mit Brandon Ingram, der, glaube ich, auch in der öffentlichen Wahrnehmung halt als guter Dreierschütze zählt. Aber der nimmt halt einfach auch zu wenig Dreier. Nur 5 pro 100 Possessions. Er macht einfach sehr, sehr viel in der Midrange, trifft 37% seiner Dreier über die Karriere. Das ist okay, aber das Volumen stimmt nicht. Und er hat auch nur eine Saison gehabt. Es war 2021. Da hat er mal 9 pro 100 Possessions genommen. Da ging es dann so in die richtige Richtung. Und hat sie auch mit 38% gut getroffen. Aber ich finde, Brandon Ingram zählt halt bei Weitem nicht zu einem der besten Shooter der Liga. Ja, das wäre so bei mir overrated. Dann habe ich mir noch 2 Kandidaten für die Underrated-Kategorie aufgeschrieben. Über einen haben wir gestern schon mal kurz gesprochen. Und ich glaube, Spencer Dinwiddie, der ist einfach inzwischen underrated. Es fühlt sich teilweise immer noch komisch an, wenn er da diese krassen contesteten Dreier einfach reinhaut. Ich denke mir jedes Mal so, Bruder, was das für ein scheiß Wurf. Aber er knallt die halt einfach rein. So. Und er trifft halt jetzt halt 39% seiner Pull-Up-Dreier. Das ist halt, also für Pull-Up-Dreier ist es halt ein brutal guter Wert. Nimmt auch 3,6 pro Spiel. Trifft aktuell 41% seiner Dreier insgesamt. Nimmt 11 pro 100 Possessions. Also Quote, Volumen passt. Schwierigkeitsgrad ist da, er hat doch letzte Saison Dreier schon sehr, sehr gut getroffen bei den Mavs. In den Playoffs weiß ich nicht mehr genau, wie jetzt die Quoten insgesamt waren, aber jetzt einfach so vom Gefühl her hat er da auch viele schwierige Würfe getroffen in den Serien und ich glaube, das ist schon so halbwegs real einfach bei ihm und weil er einfach so schwierige Würfe nimmt, ist er, glaube ich, ein bisschen underrated inzwischen als Shooter. Und dann habe ich noch jemanden, der, glaube ich, schon einfach als guter Shooter zählt, aber bei ihm bin ich schon so ein bisschen überrascht manchmal, wie gut er ist und das ist Anthony Simons, der nimmt halt auch 15 Dreier pro 100 Possessions, trifft dieses Jahr 37%, trifft 32% seiner fast 5 Pull-Ups pro Spiel. Das ist auch wieder für Pull-Ups wirklich ein ziemlich solider Wert. Und ja, also das ist ja fast schon ein bisschen wie so eine Kopie manchmal von Dame, wenn man sich die Blazers-Spiele anguckt. Und ich glaube, der hat wirklich das Zeug dazu, tatsächlich halt irgendwann in dieses erste Tier so ein bisschen reinzurutschen oder hinter Steph Curry, dass er halt so auf einem Level mit Dame, Trae Young, Mitchell und so weiter ist, weil er einfach als Pull-Up-Shooter so gefährlich ist.
Ja, ich konnte es nicht lassen. Ich habe gerade geschaut, wie viele Spieler diese Saison mehr Dreier nehmen als PJ Tucker von den Possessions.
Und wie viele sind es? Ich glaube, es sind sehr, sehr wenig. Wahrscheinlich gibt es nur, keine Ahnung, 40, 50 Spieler.
Die weniger nehmen als er?
Ja.
Was schätzt, wo ist er? Auf welchem Rang? Grobe Hausnummer.
Welchem Rang?
In der Liga. Wie viele NBA-Spieler nehmen 2022, 23 mehr Dreier als PJ Tucker? Und er trifft 40%.
Ne? Ja, ich sag 240.
Nicht schlecht. Nicht schlecht, mein Lieber. 225.
Ah, nicht schlecht.
Also er ist auf Rang 226 mit seinen 2,8 Dreiern auf 100 Possessions. Direkt hinter Jeff Green und vor Jonas Valanciunas und Kyle Anderson.
Ja, Stretch Big. Auch overrated.
Und hinter ihm 278 Spieler hat Basketball Reference hier drin. Also mit den 50 hinter ihm bist du auch extrem gut gewesen. Wow. Ja, also ein Spieler, den ich immer so ein bisschen als overrated empfunden habe als Shooter. Gerade im Vergleich mit eben Steph ist der andere Splash Brother, weil Clay halt nie das Volumen hatte bis letzte Saison. Also das ist auch so ein kurioser Fall. Ja, sorry, vielleicht noch so ein Semi-Hot-Take jetzt hier zum Ende des Pods. Der ist jetzt immer noch über die Karriere bei 10,7 Attempts auf 100 Possessions. Und er hat halt jahrelang nie die 12 Attempts auf 100 Possessions geknackt und war halt immer über 40%. Dann habe ich auch mal gedacht, so, Bro, lass doch 3 mehr pro 100 Possessions oder so fliegen und dann geht die Quote vielleicht knapp unter 40%, aber das ist dann trotzdem halt vom Output her besser, vor allem weil sein restliches Game ja auch nie so super effizient war und ein 39%iger Dreier-Shooter, der zieht damit halt seine Effizienz auch noch mit nach oben. War natürlich meckern auf hohem Niveau, aber für mich wurde der zu oft in denselben Topf mit Steph irgendwie gepackt und da war aus meiner Sicht nie drin, weil auch die Defense sich ja immer mehr auf Steph konzentriert hat als auf Clay. Gerade, was weiß ich, im Fastbreak, 2-on-1, Steph rechts, Clay links, der Defender ist immer auf Steph gegangen und dann hat Clay den offenen Dreier gehabt. Aber, man muss ihm lassen. Letzte Saison jetzt, nach seinem langen Ausfall, hat er sich wahrscheinlich irgendwie gedacht oder die Coach hat ihm gesagt so, ey, jetzt lass die Dinger aber mal fliegen. Vor allem wahrscheinlich, weil auch die restliche Offense echt nicht mehr geil ist bei ihm mittlerweile. Und er hat 15,3 genommen von der Possessions letzte Saison, 39% getroffen. Diese Saison 15,5, er ist direkt auf Platz 2, knapp hinter Steph mit 15,8 und trifft 38%. Also herzlichen Glückwunsch, ja. Klay Thompson. Und es zieht halt seine offensive Effizienz so brutal nach oben, denn er hat trotzdem nur, obwohl er 38% seiner Dreier trifft, nur 99 Offensiv-Rating. Das sagt leider viel aus über seine restliche Offense. Ja, Zweier trifft er nur unwesentlich besser.
Mhm. Ja, also ich, auf jeden Fall dieser Vergleich zu Steph, der ist ein bisschen Quatsch, weil Steph ist schon einfach eindeutig der bessere Shooter. Aber für dich zählt Klay auch schon zu den besten Shootern der Liga, oder nicht?
Ja, es ist halt im zweiten Tier.
Im zweiten
halt
Tier,
klar,
bei den Movement-Shootern und so. Vor allem, er hat ja so viel Gravity auch und klar, er profitiert doch enorm von Steph, aber ich habe bei ihm auch das Gefühl, dass es, er hat ja jetzt nicht wenig Dreier genommen, er hat auch wirklich schwierige Dreier oft dann trotzdem genommen und diese Heat-Check-Sachen läuft ja auch wirklich teilweise richtig heftig heiß und ich glaube, er ist schon einfach einer der besten Shooter der Liga und ich finde auch, er sollte sich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr darauf beschränken, weil offensichtlich ist er immer noch ein guter Shooter und er soll einfach wirklich 15 Dreier pro 100 Possessions nehmen und dafür offensiv dann echt nicht mehr viele andere Dinge machen. Also gerade diese Self-Creation von ihm, ich verstehe es immer noch nicht. Dachte am Anfang nach der Verletzung, es wäre so ein Business, das halt irgendwie reinkommt und ein paar Touches einfach bekommt, aber ist schon ziemlich crazy, was er da teilweise in der Offense, in Isolations und Post-Ups und so weiter macht.
Ja, er hat auch jahrelang so gut wie keine Pull-Up-Dreier genommen, war immer über 90% assistiert bei seinen Dreierversuchen oder bei den Treffern und ja, jetzt ist es unter 90% diese und letzte Saison. Also dann macht er auch mehr auf the Dribble, aber solange die Quote dann halt noch im hohen 30er Bereich ist, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Okay, hast du noch was zu dem Thema?
Nee, ich glaube, das war jetzt ziemlich ausführlich und ich habe jetzt hier tatsächlich nichts mehr stehen bei mir.
Ja, ich glaube, Jordan Clarkson haben wir jetzt nicht genannt, das ist auch so ein Beasley-Typ, der auch viel auf der Dribble macht, viele Dreier hochjagt, dafür keine 40% schießt. Aber genau, den wollte ich noch genannt haben. So, jetzt haben wir noch drei kurze Fragen. Einmal von Paul Plattfürth. Witzigerweise dasselbe Thema, nur betrifft es einen Spieler, der einige Klassen schlechter ist. Er schreibt, okay, eine Frage, wie viele Versuche hast du für deine zwei getroffenen Dreier gebraucht? ich bin tatsächlich einer dieser Low Volume und irgendwie offenbar, zumindest in dieser Saison bisher, High Percentage Shootern. Ich habe 2 von 3 getroffen, die ersten 2 reingeknallt, dann nochmal eingenommen aus der Corner, die ersten 2 waren vom Wing und der war nicht drin und dann habe ich es auch gelassen. Und im letzten Spiel war ich 1 von 1. Also ja, ich sollte wahrscheinlich meiner eigenen Philosophie folgen und mehr Dreier nehmen. Allerdings war es irgendwie auch in der Zone oder im Ring relativ easy, weil ich keinen ordentlichen Rim Protector hatten da im letzten Spiel. Torben hat mich auch schon Feigling genannt, weil ich gesagt habe, ich habe 1 von 1 getroffen. Da hat er gemeint, nimm doch mehr. Ich gemeint, nee, ich musste zum Korb da meine Pflicht verrichten. Habe, glaube ich, 6-2 getroffen. Naja, reicht jetzt auch schon dazu. So interessant ist mein eigenes FBL-Team dann auch wieder nicht. Ich bin am Sonntag hoffentlich dabei, auch wenn ich gerade ein bisschen angeschlagen bin. Ich habe gerade echt Bock. Also macht total Spaß. Wir spielen für den Aufstieg, Team Performance. Nächste Frage. Mike Savidis. Servus Männer. Mich würde interessieren, ob der jeden Tag NBA Basketball Manager Power Ranking Pod für die Western Conference noch geplant ist. Ja, Luca, was ist da los? Benny und du, ihr habt ein Eastern Conference Power Ranking rausgehauen irgendwann im Sommer und mit dem Westen wurde es dann nichts mehr.
Ja, wurde es nichts mehr, aber wir planen es auf jeden Fall immer noch. Das sollte dann auch wirklich in den nächsten 1-2 Wochen irgendwann mal passieren. Das hat jetzt dann auch bei mir nicht gepasst, manchmal bei Benne nicht. Aber es ist auf jeden Fall noch geplant. Vielleicht können wir gleich nochmal drüber sprechen, wann der Pod irgendwie gut reinpassen würde, weil wir haben darauf beide wirklich Bock drauf, das zu machen. Und ja, hoffentlich klappt's.
Ja, nächste Woche ist wahrscheinlich schwierig, weil da musst du 2 Pods hosten.
Genau.
Einen mit Jerry, einen mit Torben, weil ich ein paar Tage weg sein werde. Meine Frau wird 30, dann nehme ich mir so, keine Ahnung, 2-3 Tage frei, nehme dann vom Ausland aus noch Ende der Woche mit David auf. Awards-Update. In der folgenden Woche müssen dann mal wieder die Power-Rankings upgedatet werden. Aber vielleicht in der darauffolgenden Woche, da könnte es mal ein bisschen ruhiger werden. Dann letzte Frage für heute, Tim Menzel. Er schreibt, moin Jonathan, ist es auch möglich, euren Kommentar zu hören, wenn man das Spiel on demand schaut oder geht das nur live? Es geht theoretisch, glaube ich, schon, dass man sich dann unseren Stream reinzieht, also mit dem League Pass-Bild, da muss man sich dann halt logischerweise auch mit dem League Pass einloggen, sonst kann man das nicht angucken. Ich habe nur geguckt, es sind bisher irgendwie keine Recordings da, sonst hätte ich die schon mal geteilt. Ich muss das mal noch klären mit Playback. Vielleicht muss ich da noch irgendwas machen, vielleicht müssen die noch irgendwas machen, damit das ordentlich funktioniert und ich dann den Link auch teilen kann. Dann würde ich das natürlich auch machen. Dann gebe ich da Bescheid auf Steady, im Discord, vielleicht auch auf Twitter, Instagram. Aber ich kann da gerade nichts versprechen. Deswegen am besten schauen, dass ihr live dabei sein könnt. Ist natürlich auch cooler, dann könnt ihr im Chat Fragen stellen. Das war die letzten Male schon immer sehr, sehr unterhaltsam. Wie gesagt, jetzt am Samstag. Mavs at Raptors. Wir fangen 22.45 Uhr an, sprechen nochmal ein bisschen über das Game. Da wissen wir dann auch, wer startet, wer dabei ist. Wir sprechen über das Matchup und ab 23 Uhr geht es dann wahrscheinlich relativ pünktlich los. Das ist auch das Nächste, was es gibt an jeden Tag NBA-Content. Ich nehme morgen, wie gesagt, die Answering Machine mit Jerry auf, damit ihr Anfang der Woche auch schon Content habt. Dann gibt es Mitte der Woche einen Pod, ja, so am Puls der Liga zu den X's and O's, also aus Setplay-Sicht, was da so an interessanten Sachen passiert in dieser Saison. Von dir, Luca, zusammen mit dem Torben. Torben zum ersten Mal während der laufenden Saison am Start. Yay. Und dann wirst du zum ersten Mal mit Jerry aufnehmen. Mhm. Da werdet ihr euch ein Team, das gerade sehr heiß ist, genauer anschauen und dann noch ein zweites Team so ein bisschen besprechen. Ist auch schon alles geplant. Jerry ist übrigens mittlerweile auch unterwegs in Südostasien. Ich bin sehr froh, dass er trotzdem noch am Start ist für die Pods, aber in Zukunft müssen wir dann wahrscheinlich immer irgendwie vormittags aufnehmen, wenn bei dem schon drüben abends ist. Schränkt uns ein bisschen ein, aber wird uns nicht davon abhalten, hier weiter den Content rauszuhauen und dann Ende der nächsten Woche, da bricht ja dann schon der Dezember an. Da gibt es dann das erste Awards-Update und das ist traditionell immer zusammen mit dem David. Also, es geht weiter rund hier. Allen danke fürs Zuhören. Danke an Kicks für Sponsoren dieser Folge. Wie gesagt, heute am Black Friday 30% auf tausende von Artikeln. Ansonsten noch die restlichen Tage, wenn ihr dann erst den Pod hört. Bis einschließlich Montag 25% und mit meinem Code jeden-tag-10 jederzeit 10% auf alles, was nicht anderweitig reduziert ist. Und gerade gibt es, wie gesagt, 50% auf den NBA League Pass mit dem Code NBA50 unter dem Link on.nba.com/leaguepass186. Alles wie immer in der Beschreibung dieses Pods. Danke dir, Luca. Allen Supportern danke für die Fragen und fürs Supporten und bis zum nächsten Mal. Bis Samstagabend, hoffentlich. Link findet ihr dann auch überall, Twitter, Instagram, Discord. Bis dahin.